Ökonomie des Himmels. Die Ökonomie des Himmels, das ist ein Thema, über das wir heute weiter sprechen werden. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9 heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Armut ist ein Fluch. Die Bibel sagt, dass Jesus den Fluch getragen hat, den ganzen Fluch. Und es heißt hier, dass wir durch seine Armut reich würden. Wir sind reich gemacht in ihm. Wir sind reich gemacht in ihm. Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein guter Vater. Jeder Vater möchte, dass es seinen Kindern gut geht. Amen. Viele Leute, selbst die Gott nicht kennen, bekannte Kollegen von mir, haben die Motivation in ihrem Leben, warum sie sich abmühen mit ihrer Arbeit. Warum machst du das alles? Ja, meinen Kindern soll es mal besser gehen. Ja. So, und sollten wir nicht glauben, dass Gott ein besserer Vater ist? Amen. Dass Gott noch viel mehr möchte, dass es seinen Kindern gut geht. So, Gott hat einen Gefallen daran, seinen Kindern Gutes zu tun. Gott hat einen Gefallen daran, seine Kinder zu segnen. Aber wir haben festgestellt, dass materieller Segen auch Gefahren mit sich bringt. Und dass es sehr, sehr ernste Warnungen gibt in dem Wort Gottes, in diesem Zusammenhang. Das letzte Mal hatten wir uns schon eine Stelle angeschaut im 1. Timotheus. Lasst mich das bitte nochmal lesen, im 1. Timotheus 6. Da heißt es ab Vers 6, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Wenn man das liest, möchte man denken, oh, ach du meine Güte, Verderben und Untergang. Ja? Unvernünftige, schändliche Begierden, damit will ich nichts zu tun haben. Ja, ich möchte nicht in so einen Fallstrick reingeraten. Vielleicht ist es dann besser, dass ich gar nichts habe. Ja, Geld ist sowieso böse. Ja, die Bibel sagt ja auch, dass Geld die Wurzel allen Übels ist. Nicht? Okay. Oh, einer, der aufpasst hier. Lasst uns mal schauen, was das Wort Gottes wirklich sagt. Denn das steht direkt im nächsten Vers hier, Vers 10. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. So, das Problem ist nicht das Geld. Das Problem ist mein Herz, meine Einstellung zum Geld, meine Einstellung zu Besitz. Und hier ist das Wort Gottes sehr extrem. Es heißt, eine Wurzel alles Bösen. Eine Wurzel alles Bösen. Das heißt, wenn wir uns hüten vor Geldliebe, dann tun wir uns gleichzeitig schon mal selber hüten oder beschützen vor einer Menge von bösen Dingen. So, das ist die Warnung des Wortes Gottes. Es ist nicht das Geld selber, das das Problem ist, sondern es ist unsere Einstellung dazu. Es gibt so einen Spruch, der steht nicht in der Bibel, aber das sagen Leute häufig. Geld verdirbt den Charakter. Hat das schon mal jemand gehört? Ja, Geld verdirbt den Charakter. Stimmt das? Lasst uns mal ein paar Bibelstellen anschauen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr zur Offenbarung gehen. Wir beginnen in Offenbarung 21. Hier ist die Rede von Gold. Gold ist eigentlich die ursprünglichste Form von Geld. Ich möchte jetzt keinen großen Vortrag halten über unser monetäres System, aber Gold war die ursprüngliche Kaufwährung, Handelswährung. Dann sind andere Sachen dazugekommen. In Offenbarung Kapitel 21, wir haben uns diese Stelle schon mal angeschaut, in Vers 18 ist die Rede von dem neuen Jerusalem, von der Stadt Gottes. Und da heißt es, und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. Die Stadt ist aus reinem Gold. Und das ist eine Stadt, die Gott gebaut hat. So offensichtlich hat Gott kein Problem mit Gold. Man könnte sogar vermuten, Gott mag Gold. Warum sollte er sonst seine Stadt in dieser Art und Weise bauen? So, also scheint Gold etwas Gutes zu sein. Aber dann gehen wir ein bisschen zurück zur Offenbarung Kapitel 18, Vers 16. Und da ist von einer anderen Stadt die Rede, nämlich von Babylon. Und Babylon ist ein Bild, ein Sinnbild für diese Welt und für die Verdorbenheit dieser Welt. In Offenbarung 18, Vers 16 heißt es, und werden sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Schallachstoff und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. So, das heißt, hier finden wir Gold an einer ganz anderen Stelle. Hier finden wir Gold in Babylon. Wie ich schon gesagt habe, ein Bild für das verdorbene Weltsystem. Und dann in Offenbarung Kapitel 17 ist von einer Frau die Rede. Und sie wird eine Hure genannt. Und auch hier haben wir wieder ein Sinnbild für Bosheit und Verdorbenheit. In Offenbarung 17, Vers 4 heißt es, und die Frau war bekleidet mit Purpur und Schallach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voller Gräuel und Unreinheit und Unzucht. Wieder ist von Gold die Rede. Aber diesmal wieder in einem sehr negativen Zusammenhang. Wer möchte einen goldenen Becher voll Gräuel, Unreinheit und Unzucht? Nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Kannst du bitte Amen sagen? Egal, wie golden der Becher ist. So, wir finden Gold hier im Zusammenhang mit etwas sehr Bösen, sehr Negativen. Als ich diese Stellen gelesen habe, ich habe mal vor einiger Zeit diese ganze Thematik studiert und der Herr machte mich darauf aufmerksam. Da dachte ich, das ist doch verwirrend. Was ist denn nun mit dem Gold? Ist es gut oder ist es schlecht? Ist es böse oder ist es ein Segen? Lass uns mal ins Alte Testament gehen. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 32. Zweiter Mose, Kapitel 32. Das Volk Israel ist in der Wüste. Gott hat es durch Mose aus Ägypten rausgeführt. Und sie sind jetzt in der Wüste an einem bestimmten Berg, am Berg Horeb. Und Gott sagt, hatte zu Mose gesagt, hier möchte ich dir begegnen. Und die Gegenwart Gottes kam auf diesen Berg. Gott ist ein heiliger Gott. Und Mose warnt das Volk und sagt, niemand sollte den Berg berühren. Gott möchte uns hier begegnen. Und das Volk sagt, prima, Mose, geh du. Geh du mal hoch, wir warten hier unten so lange. Ja, man weiß nie, was passiert. Man weiß nie, was Gott für eine Laune hat. Ja. Gott ist nicht Stimmungsschwankungen unterworfen, aber Gott ist ein heiliger Gott, ein heiliger Gott. Kein Mensch, der Sünde an sich hat, kann in seiner Gegenwart bestehen. Ja. Und dann ist Mose weg. Und sie dachten, vielleicht kommt er abends wieder. Aber er kommt nicht. Und die ganze Nacht durch machen sie sich Gedanken. Und denken, naja gut, vielleicht hat er bei Gott übernachtet, dann kommt er morgen früh zurück. Aber er kommt nicht. Der nächste Tag vergeht und er kommt nicht. Und die nächste Nacht vergeht und er kommt nicht zurück. Und Tage vergehen und aus Tagen werden eine Woche. Und dann beginnt die nächste Woche und er kommt nicht. Und nachdem er nach einigen Tagen nicht zurückgekommen ist, wird das Volk unruhig. Und sagen, was ist das für eine Sache? Wir sind nur aus Ägypten raus, weil dieser Mose gesagt hat, dass er von Gott gehört hat. Und dann hat er uns da rausgeführt und jetzt sind wir in der Wüste. Und der einzige von uns, der Gott kannte, war Mose. Und der ist jetzt weg. Und was machen wir jetzt? Was ist das für ein Gott? Wir können ihn nicht sehen. Wir können ihn nicht anfassen. Vielleicht brauchen wir irgendeinen Ersatz. Und sie reden mit Aaron. Aaron ist der Bruder von Mose. Und sie sagen zu ihm, wir haben ein Problem. Wir haben unsere Verbindung zu Gott scheinbar verloren. Mach uns einen neuen Gott. Und dann heißt es im Vers 24, da fragte ich sie, wer hat Gold? Wieder ist die Rede von Gold. Sie rissen es sich ab und gaben es mir und ich warf es ins Feuer und dieses Kalb ist daraus hervorgegangen. Aaron versucht sich hier vor Mose zu rechtfertigen, ja, als Mose dann tatsächlich zurückkommt, hat er, was ist das, wo kommt das Kalb her? Ja, sie wollten einen neuen Gott und dann habe ich gesagt, okay, dann gebt mir Gold und ich habe es ins Feuer geworfen und bumm, war das Kalb da. Vielleicht hat Aaron da noch ein bisschen nachgeholfen, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle sammelt er Gold ein vom Volk und macht ihnen daraus ein goldenes Kalb. Und sie verlassen den lebendigen Gott. Sie verlassen den Gott, der sie mit mächtiger Kraft, mit Zeichen und Wundern aus Ägypten, aus der Sklaverei rausgeführt hat und tanzen um ein goldenes Kalb und beten ein goldenes Kalb an. Sie machen sich einen Ersatzgott. Mose ist nicht sehr begeistert darüber. Und die Strafe Gottes kommt über das Volk deswegen. Eine Zeit später lesen wir was anderes. Im Kapitel 35, gar nicht so viel später. 2. Mose 35. Da sagt Gott nämlich, baut mir ein Haus. Baut mir eine Wohnung. Baut mir einen Ort, wo meine Gegenwart wohnen kann. Baut mir ein Heiligtum, wo ihr mir begegnen könnt. Und da heißt es im Vers 21, dann kamen sie, hier ist wieder von dem Volk die Rede, dann kamen sie, jeder, den sein Herz willig machte und jeder, dessen Geist ihn antrieb, brachte das Hebopfer des Herrn zur Arbeit am Zelt der Begegnung und für den ganzen Dienst darin und für die heiligen Kleider. So kamen die Männer mit den Frauen, jeder, dessen Herz willig war, brachte Spangen, Ohrringe, Siegelringe und Halsketten, allerlei goldene Schmucksachen. Ja, jeder, der dem Herrn ein Schwingopfer an Gold darbrachte. So, hier passiert etwas ganz anderes. Gott sagt, baut mir ein Heiligtum. Und das Volk bringt Gold, das Volk bringt Schätze, damit dieses Heiligtum so kostbar und schön sein kann, wie man sich es nur irgendwie vorstellen kann. Ist Gold böse oder ist Gold gut? Es ist weder das eine noch das andere. Es ist weder das eine noch das andere. Wir können mit Gold einen Götzen bauen, den wir dann anbeten. Und wir können mit Gold ein Heiligtum bauen, in dem wir Gott begegnen. So, es kann in beide Richtungen gehen. Könnt ihr das sehen hier? Ja? Wir finden Gold in Babylon, wir finden Gold bei der Hure und wir finden Gold als Baustoff für die heilige Stadt, für das neue Jerusalem. So, Gold an sich ist nicht gut und Gold an sich ist nicht böse. Das heißt, Gold oder Geld verdirbt auch nicht den Charakter. Erinnert euch an die Frage, Geld verdirbt den Charakter. Geld verdirbt nicht unseren Charakter, Geld offenbart unseren Charakter. Geld offenbart unseren Charakter. Ja. Wenn jemand Geld, Besitz, hängt immer auch zusammen mit Macht und mit Einfluss. Wenn jemand zu Geld kommt, wenn jemand zu Besitz kommt, wird das offenbar, das, was er damit tut, wird offenbaren, was in seinem Herzen ist. Jemand, der Bosheit und Habgier und Egoismus in seinem Herzen hat, wenn er zu Geld kommt, werden diese Einstellungen noch mehr und mehr und mehr und mehr sichtbar sein. Aber wenn jemand voller Liebe ist, voller Güte und voller Freundlichkeit und Großzügigkeit, wenn er zu Geld kommt, werden auch diese Einstellungen immer mehr und mehr sichtbar sein. Amen. Geld verdirbt nicht den Charakter. Geld offenbart unseren Charakter. Deswegen ist es wichtig, dass wir auf unser Herz achten. Es ist wichtig, dass wir auf unser Herz achten. Und dass wir unser Herz bewahren vor der Liebe zum Geld. Amen. Und dass wir sicherstellen, dass unser Fokus richtig ist. Du sagst vielleicht, ich habe kein Gold. Nimm alle Ressourcen, die du hast, irgendwelche Ressourcen. Dein Geld, deine Zeit, deine Kreativität, deine Energie. Was machst du damit? Was machen wir damit? Bauen wir uns damit ein goldenes Kalb, das wir anbeten? Das kann alles Mögliche sein. Unsere Familie, unsere Karriere, unser Haus, unser Hobby, was auch immer. Und an diesen Dingen ist an sich nichts verkehrt. Aber welchen Stellenwert haben sie in unserem Leben? Sind sie die Quelle unserer Freude? Sind sie die Quelle unserer Sicherheit? Sind diese Dinge die Quelle unseres Glücks? Dann haben wir uns ein goldenes Kalb gemacht. Wenn meine Karriere die Quelle meines Glücks ist, wenn mein Hobby die Quelle meines Glücks ist, wenn meine Familie die Quelle meines Glücks ist, dann habe ich mir ein goldenes Kalb gemacht. Aber ich kann genauso das nehmen, was Gott mir gegeben hat. Und kann sein Heiligtum damit bauen, kann sein Werk damit unterstützen. Was hat Jesus gesagt? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. In welchem Zusammenhang sagt er das? Es geht um unsere Nöte, es geht um unsere Bedürfnisse. Es geht um unsere Ressourcen. Ja, was sollen wir anziehen? Was sollen wir essen? Wenn wir anfangen, Geld zu lieben, wenn wir Habgier zulassen, entfernen wir uns von Gott und wir verlieren diese Verbindung zu ihm. Er ist die Quelle unseres Glücks. Amen. Er ist die Quelle unseres Glücks. Er ist die Quelle unseres Friedens, unserer Zuversicht. Und bitte hört mich nicht falsch. Seid ihr bei mir? Ich sage nicht, Geld ist falsch und Geld ist böse. Ich sage auch nicht, Gold ist falsch und Gold ist böse. Sage ich nicht. Erinnert euch, Gott möchte uns segnen, Gott möchte uns Gutes tun. Aber während das geschieht, müssen wir auf unser Herz Acht geben. Auf den Zustand unseres Herzens achten, dass niemals etwas zwischen uns und Gott kommt, dass niemals etwas wichtiger wird für uns als er und unsere Beziehung zu ihm und sein Reich und seine Familie. Amen. Ich möchte einfach mit euch noch ein paar Stellen lesen. Mal sehen, ob wir da durchkommen. Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe heute. So, das heißt, ich weiß auch nicht, wann ich aufhören muss. Lassen wir uns überraschen. Markus Evangelium Kapitel 4. Hier ist dieses Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld. Von diesem Sämann, der den Samen aussät auf unterschiedliche Art von Böden. Und Jesus erklärt dieses Gleichnis auch. Er sagt, der Sämann sät das Wort. Das Wort Gottes ist wie ein Same, der ausgesät wird. Warum wird ein Same ausgesät? Wäre es nicht besser, den Samen zu nehmen, ihn zu mahlen, dass Brot draus wird und dann ein Brot zu backen oder einen schönen Kuchen und das zu essen? Wäre doch besser, oder? Warum? Ich meine, warum schmeißen wir den Samen weg? Warum wird der Samen ausgesät? Ja, damit er Frucht hervorbringt. Ja, damit er sich vermehrt, damit er sich vervielfältigt. Ja, warum wird das Wort Gottes ausgesät? Damit es Frucht hervorbringt, damit es etwas bewirkt. Das Wort Gottes ist mehr als nur Information. Es hat Kraft in sich. Aber Jesus redet dann von Samen, der unter die Dornen fällt. In Vers 18 heißt es, und andere sind die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben. Und jetzt passt auf. Und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Reichtum kann betrügerisch sein, wenn wir unser Herz dranhängen. Es wird uns immer betrügen. Und wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir uns den Sorgen der Zeit hingeben, wenn wir uns den Begierden nach den übrigen Dingen hingeben, was passiert dann? Diese Dinge werden das Wort ersticken, das in uns hineingesät worden ist. So, wir kommen jeden Sonntag und hören eine nette Predigt, aber es verändert uns nicht. Passiert nichts in uns. Da kommt keine Frucht hervor. Weil jedes Mal, wenn das Wort gesät worden ist, wir zulassen, dass es die Woche wieder erstickt wird. Von den Sorgen der Zeit, von dem Betrug des Reichtums. Im Lukas-Evangelium wird von diesem gleichen Gleichnis berichtet, in Kapitel 8, Lukas 8, Vers 34, da heißt es, dass aber unter die Dornen fiel und die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Sorgen, Reichtum, Vergnügungen des Lebens. Ablenkung, Ablenkung von dem, was wirklich zählt. Im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 17 heißt es, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein. So, wenn wir zu Reichtum kommen, zu materiellem Besitz kommen, dann ist eine Versuchung dafür Hochmut. Hey, ich kann's, ich weiß es, ich hab's drauf. Wir haben über diese Warnung schon gesprochen. Gott warnt das Volk Israel, wenn ihr in das gute Land kommt, vergesst den Herrn euren Gott nicht. Das ist dieser Hochmut. Ich habe das hervorgebracht. Ich habe das alles bewirkt. Ich habe mir das alles erarbeitet, weil ich so gut bin, weil ich so schlau bin, weil ich besser bin als alle anderen. Gebiete ihnen nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. So, die erste Gefahr besteht darin, dass wir hochmütig werden. Die zweite Gefahr besteht darin, dass wir unsere Hoffnung, unsere Zuversicht in Reichtum setzen. Du sagst, Pastor Fred, das haben wir schon mal irgendwie gehört. Das kam schon mal vor in deiner Predigt. Ich weiß. Aber es ist interessant, dass Gott diese Warnung immer und immer wieder wiederholt. Amen. Im Lukas-Evangelium Kapitel 12, ab Vers 15, da sagt Jesus Folgendes, er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Jesus sagt nicht, hütet euch vor Besitz, er sagt, hütet euch vor Habsucht. Rührt euch unser Herz, unsere Einstellung zum Besitz. Hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. In der Luther-Übersetzung gefällt mir dieser Vers noch besser. Da heißt es, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Leben ist mehr als nur Besitz. Leben ist mehr als nur Dinge zu haben. Deswegen sagt Jesus, hütet euch vor der Habsucht. Und dann kommt dieses Gleichnis von dem törichten Kornbauern. Und ihr habt es schon gelesen, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Oder vielleicht doch. Ja. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen, sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Wunderbar. Segen Gottes, war Vers 16 jetzt. Und Vers 17, und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Er überlegte bei sich selbst. Das heißt, er hat Gott jetzt nicht mehr eingeschlossen. Er hat gesagt, okay Gott, jetzt bin ich gesegnet, jetzt habe ich alles, ich brauche nichts mehr, jetzt kannst du Urlaub machen. Jetzt komme ich alleine klar, lass mich mal machen. Und er sprach, dies will ich tun, ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen, will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen, auf viele Jahre Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Was war das Problem? Er macht seinen Besitz zur Quelle seiner Sicherheit. Das ist, worum es geht in diesem Gleichnis. Nicht darum, dass Besitz böse ist. Amen. Sondern das Problem besteht darin, dass er Besitz zur Quelle seiner Sicherheit macht. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, so ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Habsucht hängt nicht davon ab, wie viel wir haben. Du kannst nichts haben und voller Habsucht sein. Und du kannst einen Riesenbetrag auf deinem Bankkonto haben und in deinem Portemonnaie und trotzdem voller Habsucht sein. Habsucht ist unsere Einstellung zu Besitz, unsere Einstellung zu Geld. Und wir finden im Neuen Testament Warnung über Warnung über Warnung. Und ich möchte einfach ein paar von diesen Warnungen lesen. Ist das okay, wenn wir ein bisschen Bibel lesen hier? Römer 1, ab Vers 28. Römer 1, ab Vers 28. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. So, Paulus spricht über Menschen, die sich von Gott abgewendet haben, ihre eigenen Wege gehen. Da heißt es über sie, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachredner, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Bitte beachtet, in welchem Zusammenhang das Wort Habsucht erwähnt wird. Direkt hinter Bosheit. Vor Schlechtigkeit. Im Zusammenhang mit Mord, voll von Neid und Mord. Wenn wir fragen würden, ist Mord was Böses? Ja. Mord ist nicht akzeptiert. Es ist weder in der Gemeinde akzeptiert, noch ist es in der Gesellschaft akzeptiert. Amen. Aber weißt du was? In dem gleichen Zusammenhang, der gleichen Kategorie steht Habgier. Gesellschaftlich ist Habgier nicht nur akzeptiert, nicht nur toleriert, es ist eine Tugend. Du musst sehen, dass du am meisten hast. Du musst sehen, dass du gut dastehst. Und das Traurige ist, dass es eine Einstellung ist, die in die Gemeinde gekrochen ist und bei vielen Gläubigen toleriert wird. Aber Gott sieht es auf der gleichen Ebene wie Mord. Könnt ihr das sehen? Genauso wie wir uns davor hüten sollten, jemanden umzubringen, genauso sollten wir uns hüten vor Habsucht. Paulus greift das Thema wieder auf im 1. Korintherbrief, Kapitel 5. 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben und nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Er sagt, ich spreche jetzt nicht über die Leute, die Gott nicht kennen. Nicht über die Leute dieser Welt. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit solchem nicht einmal zu essen. Wir wissen, dass Unzucht, sexuelle Unreinheit und Unmoral nicht okay ist und von Gott nicht toleriert wird. Wir wissen, dass Götzendienst und Lästerei nicht okay ist. Und wir wissen, dass wir das nicht in der Gemeinde tolerieren sollten. Ja? Aber genauso, sagt das Wort Gottes, sollen wir Habsucht nicht tolerieren. Amen. Wir sind immer noch im 1. Korintherbrief. Kapitel 6, Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und wenn du sagst, wenn ich da in meine Vergangenheit schaue, das sehe ich nicht gut aus. Pass auf, was in Vers 11 steht. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. So Gott hat uns errettet. Er hat uns unsere Schuld vergeben. So lasst uns nicht länger darin leben. Amen. Epheserbrief, genau das gleiche wieder. Epheser 5, Abvers 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Ahmt Gott nach, so wie Kinder ihren Vater nachahmen. Imitieren. Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. So wieder finden wir Habsucht auf einer Ebene mit Unzucht und Unreinheit. Auch Unanständigkeit, Vers 4, und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich, Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitteilhaber. Letzte Stelle für heute, Kolosserbrief, Kapitel 3. Wir könnten noch mehr finden. Kolosserbrief, Kapitel 3, Abvers 2. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Gott hat uns freigemacht von der Macht der Sünde. Jetzt lasst uns in dieser Freiheit leben. Amen. Lasst uns in dieser Freiheit leben. Da wird immer eine Versuchung da sein. Aber wir müssen uns der Versuchung nicht hingeben. Wir sind nicht länger Sklaven der Sünde. Amen. So lasst uns hören, was das Wort Gottes sagt. Lasst uns hören, was das Wort Gottes sagt. Lasst uns diese Warnung nicht beiseite schieben und sagen, ach, das betrifft mich nicht. Vielleicht sagst du, ach, ich habe sowieso nicht viel Geld. Es geht nicht darum, wie viel Geld du hast. Es geht einzig und allein um unser Herz, um unsere Einstellung dazu, um unsere Einstellung zu Besitz. Ja, aber wenn ich mein Geld nicht zusammennehme und wenn ich nicht sehe, wo ich was kriegen kann, wo ich was bekommen kann, dann bleibe ich irgendwann im Regen stehen, dann habe ich irgendwann nichts mehr. Hä? Ich dachte, du hast einen Vater im Himmel, der sich um dich kümmert. Amen. Ich dachte, du bist reich gemacht in Christus. Oder etwa nicht? So, warum sollten wir uns irgendwelche Sorgen machen? Warum sollten wir uns Sorgen machen darüber, dass wir irgendwann zu kurz kommen werden? Schau, das Wunderbare im Reich Gottes ist, wir können geben und geben und geben und geben und geben und wir werden dabei nicht zu kurz kommen. Amen. Wir werden dabei nicht zu kurz kommen. Manchmal wird es so aussehen. Manchmal wird dann eine Stimme sein, die du sagst, siehst du, jetzt hast du zu viel gegeben. Jetzt hast du es übertrieben. Was wird morgen sein? Was wird nächste Woche sein? Was wird nächstes Jahr sein? Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein treuer Gott. Er wird uns versorgen. Amen. So lasst uns kein goldenes Kalb machen mit dem, was Gott in unsere Hand legt. Sondern lasst uns sein Reich bauen. Sein Tempel, sein Wohnort, der Zeit, in der wir leben, ist kein Gebäude. Es ist die Gemeinde. Amen. Wir sind sein Tempel. Er ist in uns, er wohnt in uns. Er lebt in uns. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das wir heute Morgen empfangen haben. Und wir hören dieses Wort nicht und legen es leichtfertig beiseite, sondern wir hören die Ermahnung, die du uns gibst. Wir danken dir, dass wir versorgt sind von dir. Wir danken dir, dass wir reich gemacht worden sind durch deine Armut, dass wir Zugang haben zu den Reichtümern des Himmels. Wir danken dir für allen Segen, den du in unser Leben gebracht hast und den du in unser Leben bringst jetzt im Moment und den du noch in unser Leben bringen wirst. Wir danken dir dafür, Herr. Und Herr, wir sagen dir heute, wir wollen unser Herz nicht daran hängen. Wir wollen unser Herz nicht daran hängen. Und wenn irgendwo es irgendwelchen Besitz gibt oder irgendwelche anderen Dinge oder Ressourcen, die in unserem Leben wichtiger sind als du und als diese Beziehung zu dir, Herr, dann bitte zeig uns das. Und wir wollen das korrigieren. Wir wollen dich allein, Herr. Wir wollen dich allein. Wir wollen das mit dem Mittel, mit dem Gold, mit den Ressourcen, die du in unsere Hände gibst, dass du verherrlicht wirst, dass dein Heiligtum gebaut wird, Herr, dass dein Reich wächst, Herr, dass du verherrlicht wirst durch alles, was wir sind, durch alles, was wir haben, durch alles, was wir tun, Herr, dass du sichtbar wirst. Und ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir, dass du das in uns hervorbringst. Ich danke dir, dass du in uns am Wirken bist, Herr. Danke, dass du zu uns redest. Halleluja. Alle Ehre sei dir. Halleluja. Danke, Herr. Amen.